Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Von Beethovens Musik kann man nicht genug bekommen. Und obwohl sein Leben und Schaffen letztes Jahr anlässlich des 250. Geburtstages ausführlich beleuchtet wurde, gibt es noch Stoff, der die Nahbetrachtung lohnt. Zum Beispiel die Frage, was Ludwig van Beethoven und die Klimaaktivisten von Fridays for Future gemeinsam haben. Malte Böker leitet das Beethoven-Haus und die Beethoven-Jubiläums-GmbH in Bonn. Ich habe ihn am Abend erreicht, bevor er per Zoom an einem Symposium in Brüssel teilnahm, das Beethovens Beitrag zum Naturschutz ergründet. Guten Abend, Herr Böker.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Beethovens Symphonie Nummer 6, die Pastorale, ist eine Ode an die Natur, an Wälder, Bäume und Felsen, die dem Menschen in der Sprache des Komponisten den Widerhall gäben, nachdem es ihn verlange. Reicht dieses Werk schon, um aus ihm einen Klimaaktivisten der ersten Stunde zu machen?
Nein, Beethoven war natürlich kein Klimaaktivist der ersten Stunde, aber er hat mit der Pastorale ein Werk geschaffen, was in der Musikgeschichte große Spuren hinterlassen hat, weil er in der Gattung der Pastoralmusiken das erste Mal eine Symphonie geschrieben hat, wo Naturlaute sozusagen nicht durch ein Orchester imitiert wurden, sondern wo er versucht hat, die Empfindung des Menschen in der Natur auszudrücken. Also er hat die Perspektive des Menschen und das Verhältnis des Menschen zur Natur eingenommen. Und darin spiegelt sich seine große Inspiration, die er immer in der Natur empfunden hat. Er hat sehr gerne in der Natur komponiert. Er war wahnsinnig viel in der Natur, um einfach sich zu sammeln und neue Ideen zu entwickeln. Deshalb hat er über diese Symphonie geschrieben, mehr Empfindung als Malerei, und ist damit ganz neue Wege gegangen. Und wir haben uns für dieses Beethoven-Jubiläum gefragt, ja, was heißt das denn für uns heute? Wie würden wir heute das Verhältnis von Mensch und Natur künstlerisch ausdrücken? Und das war der Startschuss für ein großes Projekt, das wir im letzten Jahr angegangen sind. Und deshalb darf ich da heute bei dieser Brüsseler Runde auch zu dem Thema sprechen.
Die Initiative ist in Kooperation mit dem Weltklimasekretariat der Vereinten Nationen entstanden. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Das Beethovenhaus befindet sich ja in Bonn, an dem Ort, wo Beethoven 1770 geboren wurde. Und in der Sammlung befindet sich tatsächlich das Originalmanuskript der 6. Symphonie, also Beethovens eigene Handschrift. Und wir haben in Bonn eben auch, weil wir die deutsche UNO-Stadt sind, sehr, sehr viele UN-Organisationen, unter anderem das ja für den Klimawandel bedeutende UNFCCC, also das Weltklimasekretariat. Und bei den Vorbereitungen zum Jubiläumsjahr haben wir uns eben überlegt, was kann man Gemeinsames machen und gibt es Anbindungspunkte zwischen Beethoven und diesen Entwicklungen, für die die Vereinten Nationen stehen. Und so kam dieses Projekt in die Gänge. Und wir haben mit der Pastorale eben ein Werk eines Komponisten, der sich Gedanken darüber macht, wie der Mensch zur Natur steht. Und wir wollten heutige Künstler anregen, das für sich zu übersetzen und zu fragen, wie würden wir das heute ausdrücken? Und ich glaube wirklich fest daran, und das teilen wir mit den Vereinten Nationen, dass wir in den ganzen Klimadebatten nicht nur die Wissenschaftler und die Wirtschaftsvertreter und Politiker hören müssen, sondern dass da auch die Kreativen und die Künstler eine ganz wichtige Rolle spielen.
Was ist es denn, Herr Böker, was die Kunst bzw. die Künstler für den Schutz der Natur leisten bzw. mitleisten können?
Die Künstler stehen für Kreativität und Transformation. Und ich glaube, dass, wenn man schaut, warum es so schwer ist, Verhaltensänderungen bei den Menschen hervorzurufen, dass das damit zusammenhängt, dass all die Szenarien, die Zustandsbeschreibungen, die alarmierenden Studien, die es gibt zu der Klimaveränderung, zu Naturveränderung, zum Verlust von Biodiversität, dass das die Menschen am Ende tatsächlich überfordert und sie gar nicht mehr wissen, wo sie mit einem eigenen Beitrag etwas leisten können. Und ich glaube, dass die Kultur da eine ganz besondere Rolle spielt, weil Kultur kann ein Gefühl für die Natur schaffen und am Ende vielleicht die Augen öffnen für das, was einem wirklich wichtig ist. Und das, was man liebt, schützt man am Ende auch. Und deshalb, glaube ich, steht die Kultur, stehen die Kreativen anders als zum Beispiel die Vereinten Nationen nicht für den Alarmismus, sondern die Kultur steht dafür, einen positiven Zugang zur Natur wieder zu ermöglichen und über das Gefühl, ja, eine hohe Identifikation mit dem, was es gilt, zu schützen, zu schaffen.
Ludwig van Beethovens Empfinden für die Natur, seine Sehnsucht nach Natur, seine Sorge sind sicherlich der Ausgangspunkt für den Austausch, der in Brüssel organisiert wurde. Wie übertragen Gegenwartskünstler denn Beethovens Empfinden in die Gegenwart, beziehungsweise wie führen sie dieses weiter?
Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Wir haben natürlich in erster Linie mit Musikern zu tun gehabt, obwohl auch viele Künstler aus anderen Sparten dann am Ende mitgemacht haben in diesem Pastoral Project. Aber da passieren so Dinge, dass Künstler die Musik nutzen, um Bewusstsein zu schaffen für das, was sich gerade verändert, für das, was gerade gefährdet ist. Und sie besingen in ihrer Musik die Natur. Sie thematisieren, wie fragil Natur geworden ist, um ein Beispiel zu nennen. Es gibt einen Komponisten aus Australien, Brett Dean, der ganz viel mit Naturklängen gearbeitet hat, eine eigene Pastoral Symphony geschrieben hat, die eben dieses Thema der Umweltveränderung aufgreift und wie das den Menschen beeinflusst. Und es gab Ricky Kay aus Indien, es gab aus Äthiopien eine Sängerin, die mitgemacht hat. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen auf der ganzen Welt, bis hin Patti Smith, die ihre Popmusik nutzt, um auf das Thema der Umweltveränderung einzugehen. Wir haben es tatsächlich über das Pastoral Project zum Beethoven-Jubiläumsjahr geschafft, das erste Mal so eine Art wie ein Netzwerk zu bilden zwischen Künstlern ganz unterschiedlicher Herkunft und die alle dieses Verhältnis von Mensch und Natur thematisieren und dazu aufrufen, sensibel zu sein und die vor allen Dingen auch all die Aktivitäten der Vereinten Nationen unterstützen, die sagen, wir müssen auf das, was die Wissenschaft uns sagt, hinhören. Wir dürfen keine Klimaleugner sein und wir brauchen Kreativität, um zu neuen Wegen zu finden, wie wir damit umgehen und zu einem anderen Entwicklungspfad kommen.
Sehr interessant. Also das sollte man aufspüren im Netz, sicherlich das Pastoral Project von 2020 und dann auch nachhören. Klassik und Klima gehen zusammen für die Liebhaber der Musik und der Gedankenwelt Ludwig van Beethovens. Wie Zeitgenossen die Verbindung von Kunst und Naturschutz sehen bzw. weiterentwickeln, das zeigt sich gerade in Brüssel. Ich habe mit Malte Böker, dem Leiter des Beethovenhauses Bonn und Initiator künstlerischer Projekte, gesprochen. Besten Dank, Herr Böker.
Vielen Dank, Frau Brinkmann.
Das Thema koloniale Aufarbeitung betrifft längst nicht nur ethnologische Museen. Im Berliner Brücke-Museum, das sich auf die Kunst des Expressionismus spezialisiert hat, schlummert ein Schatz mit Sprengstoff. Über 100 ethnografische Objekte, die der Maler Karl Schmidt-Rottluff zum größten Teil während der Kolonialzeit gesammelt hat, lagern dort im Depot. Das Museum will diese Sammlung nun erstmals auf ihre Herkunft erforschen lassen und die Haltung der Expressionisten zum Kolonialismus hinterfragen. Christiane Habermals berichtet.
Die Maske mit dem Büffelkopf ist am bekanntesten. Riesige Hörner, weiß umränderte Augen, gebleckte Zähne. Karl Schmidt-Rottluff, Mitglied der Künstlergruppe Die Brücke, die sich 1905 in Dresden gründete, hat sie auf seinem in den 50er Jahren entstandenen Bild Afrikanisches gemalt. Was weit weniger bekannt ist, Schmidt-Rottluff besaß sie auch. Die Maske aus dem Kameruner Grasland ist eines von über 100 ethnografischen Objekten aus aller Welt, die der Maler privat gesammelt hatte und die heute im Depot des Brücke-Museums liegen. In den 80er Jahren gelangten sie zusammen mit dem Nachlass des Künstlers ins Haus, erklärt die Direktorin des Brücke-Museums Lisa Marei Schmidt.
Na, das ist eine Liebhabersammlung. Also er hat diese Objekte sehr geschätzt als ästhetische Objekte. Ich glaube, jenseits von ihrer Funktion und ihres originalen Kontextes und hat sich mit ihnen umgeben. Das ist ja das Foto von seinem Wohnzimmer, wo er sozusagen die Objekte in der Vitrine neben Steinen oder auch eigenen Skulpturen, die waren sozusagen, glaube ich, Teil seines visuellen Kosmos.
Für die Expressionisten war die außereuropäische Kunst eine wichtige Inspirationsquelle. Auf der Suche nach neuen Ausdrucksmitteln sahen sie in den expressiven Masken und fremdartigen Kulturobjekten aus Afrika oder der Südsee, die Anfang des 20. Jahrhunderts aus den Kolonialgebieten nach Europa fluteten, den Schlüssel für eine neue Ursprünglichkeit in der Kunst. Auch Schmidt-Rottluff war begeistert von der emotionalen Ausdruckskraft angeblich unverfälscht lebender Naturvölker. Viele der geschnitzten und gemalten Gesichter und Objekte finden sich in seinen Holzschnitten und Plastiken, auf seinen Stillleben und sogar in seiner Porträtmalerei wieder.
Eine radikale Vereinfachung der Form und der Linie, also der Mimik, auch der Gestik, das sollte Ausdruck steigern. Und ich glaube, das ist ihm ja gelungen in seiner Kunst. Und das hat er auch gesehen in den Objekten der sogenannten Stammeskunst.
Erläutert Christiane Remm von der Schmidt-Rottluff-Stiftung, die sich zusammen mit einer Ethnologin nun um die Aufarbeitung der Sammlung kümmert. Die Objekte stammen aus 20 Weltregionen. Unter ihnen sind kunstvoll mit Gesichtern verzierte Trommeln aus Papua-Neuguinea, Tanzmasken von der Elfenbeinküste, ein zeremonielles Beil aus Tansania. Angaben zur Herkunft der Objekte, die Schmidt-Rottluff ab 1910 vor allem im Kunsthandel erworben hat, gibt es kaum. Das Brücke-Museum will die Sammlung daher auch digitalisieren und in eine offene Datenbank einpflegen, damit sich auch andere Wissenschaftler und Forscher aus den Herkunftsgesellschaften an der Provenienzforschung beteiligen können.
Also ich glaube, das ist wirklich ein Riesenunterschied, wenn ein Künstler sammelt oder wenn ein ethnologisches Museum sammelt. Und das ist ja auch das Interessante, dass wir hier natürlich einen ganz anderen Schwerpunkt haben und die Expertise auch in einem anderen Bereich haben. Und ich glaube, das ist halt auch das, warum es bisher nicht bearbeitet wurde. Und dass man sozusagen sich jetzt dem nähert, ohne Angst zu haben, dass wir nicht die Antworten wissen, sondern eher sozusagen den Mut zu haben, Fragen zu stellen.
So Direktorin Lisa Marei Schmidt. Darüber hinaus erhofft sich das Team durch die Auswertung von Briefen Erkenntnisse auch zu der Frage, wie Schmidt-Rottluff und die anderen Expressionisten auf die Menschen blickten, die die Kunst hergestellt hatten, die sie so faszinierte. Schmidt-Rottluff war nicht der Einzige, der selber sammelte. Emil Nolde besaß ebenfalls eine stattliche Sammlung. Er reiste 1913 sogar selber nach Papua-Neuguinea, das seit 1899 deutsche Kolonie war. Begeistert porträtierte er exotische Landschaften und die fremdartigen Menschen. Dass er in Begleitung einer Forschungsexpedition reiste, die seine Modelle gleichzeitig rassekundlich vermaß, störte ihn nicht. Der Blick auf die Menschen blieb der eines Europäers, der an die eigene Überlegenheit glaubte. Er teilte die Überzeugung der Zeit, dass die kolonisierten Völker dem Untergang geweihte Kulturen wären, die schließlich der westlichen Dominanz würden weichen müssen. Und auch Schmidt-Rottluff interessierte sich für seine Objekte nur als Kunstobjekte. Wer sie angefertigt hat und für welche Zwecke, spielte für ihn keine Rolle.
Ich glaube, man kann aber schon sagen, dass die alle Kinder ihrer Zeit waren und natürlich das nicht problematisiert haben, die Kolonialgeschichte ihrer Zeit.
Das Berliner Brücke-Museum ist nicht das einzige Kunstmuseum, das vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte einen neuen Blick auf die Expressionisten und den sogenannten Primitivismus in der Kunst wirft. Demnächst läuft im Nationalmuseum in Kopenhagen und im Stedelijk in Amsterdam ein großes Ausstellungsprojekt zu Emil Nolde und Ernst Ludwig Kirchner an, das die beiden Künstler erstmals im Kontext des deutschen Kolonialismus betrachtet. Im Herbst wird diese Ausstellung dann auch im Brücke-Museum gezeigt werden, ergänzt um die eigenen Erkenntnisse zu Schmidt-Rottluff und anderen Brücke-Künstlern. Gleichzeitig sollen im benachbarten Kunsthaus Dahlem die 100 Objekte aus der Sammlung Schmidt-Rottluffs erstmals zusammen gezeigt und zur Diskussion gestellt werden.
Nolde, Kirchner und Schmidt-Rottluff, darauf kann man dann im Herbst gespannt sein. Zurzeit ist das Brücke-Museum Berlin mit der Aufarbeitung von ethnografischen Objekten befasst, die Karl Schmidt-Rottluff Anfang des 20. Jahrhunderts zu sammeln begann. Christiane Habermals war für uns im Museum am Bussardsteig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich beruhigt es zu wissen, dass es zu allen Zeiten fürchterliche Plagen und Infektionsketten gab, das Leben aber immer zurückkehrte und auch einfach weiterging, anders weiterging. Die gegenwärtige Pandemie bindet ungeheuer viel Kräfte und es wundert nicht, dass die Erschöpfung zunimmt. Medizinische Hochschulen und Institute dürfen nie nachlassen. Dass sie dies nicht tun, beweisen sie täglich. Auch, dass sie interessiert daran sind, sich mit anderen Disziplinen zu vernetzen. Das Paul-Ehrlich-Institut und die Medizinische Hochschule Hannover bereiten gerade mit dem Römer- und Pelizaeus-Museum eine multimediale Schau zum Thema Seuchen vor. Mitvorbereitet wird sie von Oliver Gauert. Er ist Historiker und Philosoph. Guten Abend, Herr Gauert.
Guten Abend.
Die Sonderausstellung in Hildesheim kreist das Thema aus Medizin, Technik, Kunst und kulturgeschichtlicher Perspektive ein. Das ist ungeheuer anspruchsvoll und es hat nie eine größere Schau zum Phänomen der Seuchen gegeben. Haben Sie mit der Planung schon vor dem Ausbruch von Covid-19 angefangen?
Ja, wir haben schon im Jahr 2018 damit angefangen. Das ist damals entstanden aus einem Forschungsprojekt, das hier bei uns am Museum läuft, in Kooperation mit dem St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim, mit der Universität Göttingen. Und wir erforschen Mumien. Und bei der Mumienforschung suchen wir nach Bakterien, die sich in diesen antiken Körpern erhalten haben, mit dem Ziel, ihr Genom auszulesen und es mit dem heute kursierender Bakterien zu vergleichen. Und wir haben damals einfach gesagt, das Potenzial von Krankheitserregern, eine Pandemie auszulösen, ist unglaublich groß. Und man müsste darauf mal aufmerksam machen. Das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, vor der die Menschheit steht, neben dem Klimawandel. Aber es ist nicht annähernd in diesem Maße in das öffentliche Bewusstsein vorgedrungen. Und wir konnten uns damals gar nicht vorstellen, wie nah wir dran waren mit unserer Prognose, dass recht bald eine Pandemie auftritt.
Wie hat sich denn dann die Zusammenarbeit mit der Hochschule in Hannover angebahnt?
Stand letztlich und endlich über die Ärztekammer und über das Bernward-Krankenhaus, die dann einfach gesagt haben, da müssen wir noch einen großen Partner dazu nehmen. Und an der Medizinischen Hochschule haben wir Herrn Professor Welte dazu gewonnen. Das ist der Direktor des Instituts für Pulmonologie, also für Lungenheilkunde, der auch ein Experte für Infektionskrankheiten ist. Und das war ein absoluter Volltreffer, denn Herr Professor Welte ist mit einem Engagement dabei. Also ohne ihn würde es diese Ausstellung nicht geben. Man muss ganz klar sagen, da stecken eine ganze Reihe von Persönlichkeiten dahinter, die sich da unglaublich engagiert haben. Auch unsere Direktorin, Frau Professor Schulz, und auch die Direktion des St. Bernhard-Krankenhauses und die Abteilung Radiologie, aber wie gesagt auch die Medizinische Hochschule, die sich da in jeder Hinsicht eingebracht hat, Inhalte beisteuert, Kontakte hergestellt hat. Das ist nur durch diese Vernetzung von so vielen Institutionen überhaupt möglich gewesen, ein so großes Projekt zu machen.
Wie wollen Sie denn die Besucher und Besucherinnen in die Geschichte der Seuchen und die Bekämpfung der Pandemien hineinziehen?
Wir gehen da einen völlig neuen Weg. Die Ausstellung gliedert sich in 30 verschiedene Stationen und jede Station bildet eine Situation in der Geschichte ab. Wir fangen im alten Ägypten an und wir landen etwa bei Station 20 in der Gegenwart. Jede Station vermittelt eine Krankheit, behandelt aber auch eine große Persönlichkeit, bis jedenfalls in die Gegenwart rein, und kulturgeschichtliche und medizinische Hintergründe. Viele dieser Stationen sind so hochgradig inszeniert, dass wir von Walk-in-Areas sprechen. Das heißt, wir bauen eine Szene nach und integrieren in diese nachgebaute Szene originale Exponate. Ein Beispiel. Sie können tatsächlich das Labor von Paul Ehrlich betreten, das rekonstruierte Labor von Paul Ehrlich, das mit originalen Gegenständen aus diesem Labor ausgestattet ist. Sie können in einen anatomischen Hörsaal in Padua des 15. Jahrhunderts eintreten.
Wunderbar. Sie hatten Ägypten erwähnt. Also in welchen Ländern, in welchen Zonen und auf wie vielen Kontinenten haben Sie denn dann auch geforscht?
Naja, wir fangen in Ägypten deshalb an. Das Römer- und Pelizaeus-Museum hat eine der größten ägyptischen Sammlungen der Welt und eine große Tradition in diesem Gebiet. Und da bringen wir natürlich auch unsere eigenen Kompetenzen ein. Und Ägypten ist genau jene antike Hochkultur, die eine hochstehende Medizin entwickelt hat und die selbst schon Infektionskrankheiten dokumentiert hat. Im Zusammenhang mit dem alten Ägypten stellen wir die sogenannte ägyptische Augenkrankheit, das Trachom, vor, eine Krankheit, die bis heute in Ägypten vorkommt und die damals schon in der ägyptischen medizinischen Fachliteratur dokumentiert war. Wir zeigen also auch wirklich Papyri, medizinische Fachbücher aus dem 2. Jahrtausend vor Christus.
Und die durch Seuchen verursachten Tragödien, wie balancieren Sie die mit den bahnbrechenden Entwicklungen in der Medizin?
Also man kann sagen, die Ausstellung gliedert sich in drei Hauptteile. Der erste Teil hat die Überschrift Ohnmacht und Verzweiflung. Das ist die Zeit bis in das Mittelalter hinein, denn man muss ganz klar sagen, damals gab es schon großartige Erkenntnisse über den menschlichen Körper, aber man konnte sich nicht wirklich zur Wehr setzen gegen diese Krankheiten. Wir zeigen die Pest. Man kann beispielsweise ein Pesthospital des Mittelalters betreten, das ist komplett nachgebaut. Daran schließt sich dann der Bereich Hoffnung und erste Triumphe an. Das ist das bakteriologische Zeitalter. Man kann auch sagen, das virologische Zeitalter. Vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis nahe an die Gegenwart heran, da sieht man die ersten großen Triumphe. Louis Pasteur, der die Keimtheorie formuliert, Robert Koch, der das Tuberkulose-Bazillus entdeckt, das Diphtherieserum, Paul Ehrlich, der mit dem Salvarsan zum ersten Mal ein Medikament hat, mit dem man eine Infektionskrankheit, einen Erreger direkt bekämpfen kann, nämlich den Erreger der Syphilis. Dann Alexander Fleming, der die Antibiotika findet. Das ist eine Epoche, in der die Stationen auch wirklich Aufbruch und Optimismus vermitteln. Und dann kommen wir in die Gegenwart rein. Wir haben das unter das Motto neue Herausforderungen und neue Möglichkeiten gestellt. Denn wir sind natürlich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Das sehen wir gerade am Coronavirus. Und wir wollen auch dafür sensibilisieren, dass es wirkliche Bedrohungen gibt. Zum einen durch das Entstehen von Resistenzen der Bakterien gegen Antibiotika, durch den Klimawandel und die damit verbundene Ausbreitung der Tropenkrankheiten und einfach den globalen Verkehr. Also es werden immer mehr Pandemien kommen. Aber es ist, glaube ich, kein Grund zum Verzweifeln. Wir wollen da auch Hoffnung vermitteln, denn man kann ja gerade an der gegenwärtigen Pandemie sehen, vor einem Jahr ist sie aufgetreten und nach einem Jahr gibt es schon Impfstoff. Also es ist so, dass die Medizin da jetzt keineswegs so sehr hinterherhinkt.
Ja, das ist ein großer Erfolg. Reflektiert die Ausstellung denn auch, wie Gesellschaften sich in Zeiten von Seuchen verhalten haben?
Ja, ganz stark. Also wir versuchen immer sowohl den naturwissenschaftlichen Background zu vermitteln, als auch einen kultur- und sozialgeschichtlichen Einblick zu geben. Sie können beispielsweise anhand großartiger Gemälde sehen, wie die Menschen in den Jahrhunderten nach der Pest die Pest selbst verarbeitet haben. Aber wir zeigen auch Augenzeugenberichte, Werke, die zeitgenössisch entstanden sind, wie das Decamerone. Und wir hinterfragen wirklich, welche Spuren haben diese Krankheiten hinterlassen. Viele von ihnen haben zum Umdenken geführt. Die Pest beispielsweise hat dazu geführt, dass nichts mehr war, wie es vorher war. Sie hat ja so viel verändert. Ganze Kriege sind zum Erliegen gekommen, weil die Soldaten weggestorben sind. Europas Bevölkerung wurde regelrecht dezimiert und man musste dann auch umdenken. Es gab Denkanstöße in der Medizin, es wurden die Quarantäne eingeführt, man hat Leichensektionen in größerem Umfang durchgeführt. Das hat letztlich einen Schub verursacht und das wird bei dieser jetzigen Pandemie auch nicht anders sein. Und wir zeigen exemplarisch die kulturellen, die sozialen, politischen und auch ökonomischen Folgen der Infektionskrankheiten am Beispiel von einigen Seuchen, die sich ganz besonders stark in der Menschheitsgeschichte niedergeschlagen haben. Das sind zum einen die Pest, dann die Pocken, die Tuberkulose oder Schwindsucht, die Syphilis, die Lepra, die spanische Grippe, AIDS und jetzt natürlich auch die Coronavirus-Pandemie. Wir versuchen durch einen möglichst hohen Inszenierungsgrad natürlich diese Seuchen auch so lebendig wie möglich zu zeigen. Und das tun wir beispielsweise dadurch, dass wir das weltweit einzige und erste begehbare Modell eines AIDS-Virus präsentieren werden. Es wird holographische Darstellungen von Viren geben. In einer sogenannten Galerie der Krankheitserregern kann man all diesen Erregern von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Und man wird fasziniert sein von ihrer bizarren Schönheit. Sie sind dann natürlich auch garantiert nicht ansteckend. Und wir arbeiten selbstverständlich auch in allen Details die Corona-Pandemie auf, vom Patient Null bis zur gegenwärtigen Situation.
Ende August sollen die Sonderausstellungsseuchen am Römer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim eröffnet werden. Der Historiker Oliver Gauert ist daran beteiligt. Ich danke Ihnen, Herr Gauert, für Ihre Schilderung und hoffe, dass alles so realisiert werden kann, wie Sie und alle anderen Beteiligten es sich vorgestellt haben, und wünsche einen guten Abend.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein führender Mitarbeiter des Polnischen Instituts für Nationales Gedenken, IPN, ist nach einem Skandal um Nazi-Symbolik zurückgetreten. Der Leiter der IPN-Zweigstelle in Breslau könne seine Funktion nicht länger ausüben, teilte der Direktor des Instituts Jarosław Szarek mit. Zuvor waren Fotos aufgetaucht, auf denen der Mitarbeiter als Teilnehmer rechtsextremer Demonstrationen zu sehen war. Dabei zeigte er den Hitlergruß. Dessen Ernennung zum Leiter der Breslauer IPN-Niederlassung am 9. Februar hatte wegen der vor mehreren Jahren aufgenommenen Fotos weltweit Empörung ausgelöst. Szarek hatte die Entscheidung zunächst verteidigt und die Teilnahme an der rechtsextremen Demo als Jugendsünde abgetan. Das 1999 gegründete IPN forscht und ermittelt zu Verbrechen, die während der deutschen und sowjetischen Besatzung in Polen begangen wurden. Das französische Elektropop-Duo Daft Punk hat sich getrennt. Das teilte das Management der beiden Musiker mit. Weltweite Bekanntheit erlangten sie unter anderem mit dem Titel Get Lucky. Vor der offiziellen Bekanntgabe der Trennung hatten die Musiker auf YouTube ein Video veröffentlicht, in dem sie die Auflösung 28 Jahre nach dem Erscheinen ihres Debütalbums ankündigten. Daft Punk wurde mit 6 Grammy-Musikpreisen ausgezeichnet. Der Fotograf Sebastião Salgado und der Musiker Gilberto Gil aus Brasilien wollen in dem Land jährlich 1 Million Bäume pflanzen. Dazu haben sie sich zu einem Aufforstungsprojekt zusammengeschlossen. Gil zählt zu den beliebtesten Musikern Brasiliens. Zum Start der Kampagne brachte er einen eigenen Song heraus. Salgado ist weltberühmt für seine Bilder aus Kriegsgebieten und von der bedrohten Natur. 2019 wurde er mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Salgado hatte im vergangenen Jahr in einer internationalen Kampagne die Regierung des rechten Präsidenten Bolsonaro aufgefordert, Indigene gegen das Coronavirus und indigene Gebiete vor Eindringlingen zu schützen. Lange hat die Kunstwelt über eine kleine, kaum sichtbare Inschrift auf Edvard Munchs berühmten Gemälde Der Schrei gerätselt. Im rötlichen Himmel links oben im Bild steht übersetzt, kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein. Das Nationalmuseum in Oslo fand nun mit Infrarotaufnahmen heraus, dass Munch es selbst mit einem Bleistift dahin gekritzelt hat. Der Schrei hatte 1895, als das Bild erstmals gezeigt wurde, viel Kritik und Spekulationen über Munchs Geisteszustand ausgelöst, was ihn sehr verletzte. Und sein Satz sei vermutlich der Kommentar auf die Reaktionen, erklärte das Nationalmuseum in Oslo. Blogger in China brauchen ab sofort eine staatliche Lizenz, wenn sie über politische Themen schreiben wollen. In der neuen Regelung der chinesischen Cyberspace-Behörde wird der Schritt mit einer Standardisierung und der korrekten Ausrichtung der öffentlichen Meinung begründet. Kritiker sehen in den neuen Vorschriften eine deutliche Verschärfung der Zensur in China.
Das war Pocoin Choin mit den Kulturnachrichten. Künstler brauchen nach einem Jahr weitgehend geschlossener Spielstätten eine klare Perspektive und die Organisatoren von kulturellen und sportiven Veranstaltungen ebenso. Zum ersten Mal ist heute bei einer Online-Pressekonferenz ein branchenübergreifendes Konzept präsentiert worden für Wege, das Leben auch mit Corona zu gestalten. Erarbeitet wurde es von 20 Wissenschaftlern sowie 40 Verbänden, darunter der Deutsche Bühnenverein, dessen Geschäftsführender Direktor ist Marc Grandmontagne. Guten Abend, Herr Grandmontagne.
Guten Abend.
Der Aufwand, den die Theater nach dem ersten Lockdown betrieben haben, der war ja schon sehr groß. Was wird denn jetzt aufgeboten, um Theater, Konzerthäuser, Hallen und Stadien wieder bespielen zu dürfen?
Also im Grunde genommen gar nicht so viel Neues, muss man sagen. Aber vielleicht nochmal eine Bündelung der wesentlichen Erkenntnisse und die Formulierung dieser Erkenntnisse durch eine Allianz, die es so noch gar nicht gab. Also in diesem Papier gibt es sozusagen drei Stufen, die genannt werden, mit denen wir uns eine Öffnung vorstellen können. Ein Basiskonzept, ein qualifizierteres Konzept, das sich mit den Spezifika des jeweiligen Orts auseinandersetzt und eine Maximalversion unter Hinzuziehung von Maßnahmen wie Testungen. Und das Ganze baut eben auf den Berechnungen, auch auf den empirischen Erkenntnissen, auch durch Studien, die man jetzt gewonnen hat, wie das Virus sich eben verbreitet und was man tun kann, um die Ansteckungsgefahr eben weitgehend zu eliminieren.
Dieser neue Plan, der wird ja von Virologen, Raumlufttechnikern, Gesundheitsökonomen sowie von Leuten aus den Sport-, den Kultur- und Rechtswissenschaften unterstützt. Das ist schon mal eine breite Basis. Setzen Sie darauf, dass die Politik sich dieser Mischung von Unterstützerinnen nicht versagen kann?
Ja, auch das. Also ich glaube einfach, dass wir jetzt in einer neuen Stufe der Pandemiebekämpfung ankommen müssen und dass sich auch politisch niederschlagen muss. Wir waren bisher in der Situation, in dem wir mit dem Lockdown und der Konzentration auf den Inzidenzwert eine schwierige Zeit, aber auch brauchbare Ergebnisse im Kampf gegen die Pandemie eben geschafft haben. Und jetzt durch das Impfen von Risikogruppen wird sich die Belastung im Gesundheitssystem und die Fallzahlen nicht mehr parallel entwickeln. Das ist schon mal der erste Grund, sagen die Wissenschaftler in dem Papier, warum man eben mehr Differenzierung braucht. Und zum anderen hat sich auch durch die Arbeiten, die wir jetzt bei uns in den Häusern zusammen mit der Politik, auch mit Technikern durch Gutachten ergeben hat, gezeigt, dass die Häuser alles dafür getan haben, um das Infektionsrisiko möglichst klein zu halten. Und wir merken, wir kommen jetzt auch in der Bevölkerung an so einen Punkt, wo die Unwilligkeit einfach auch steigt, weil auch die Kollateralschäden eben zunehmen. Und das heißt, wir plädieren dafür, dass wir mit einer vorsichtigen und behutsamen Öffnung in diesem Bereich sozusagen den Druck schrittweise auch aus dem Kessel wieder rausnehmen, ohne die Kontrolle zu verlieren und damit einen Weg zurück in die schrittweise Normalität finden.
Und zu der Behutsamkeit gehört, dass die Innenauslastung bei etwa 25-30% liegt. Unter freiem Himmel können sich bis zu 40% einfinden und die Tickets sollen personalisiert sein.
Ja, wobei die 25-30% die Basisversion betreffen. Die meisten der unserer Häuser, also der öffentlichen Theater insbesondere, werden schon auf der zweiten Stufe verortet werden können. Das sind immer alle die, die eben also die Spezifika des Ortes mit einbeziehen, dadurch, dass wir ja Raumluftanlagen haben, die mittlerweile in verschiedenen Bundesländern übrigens auch schon zertifiziert sind. können wir sehr genau berechnen, welche Personenanzahl sich wie lange in einem solchen Raum aufhalten kann, ohne dass eine Aerosolverdichtung zunimmt, die dann ansteckend wäre. Und natürlich muss man auch sagen, das Konzept ist ein bisschen grob gefasst. Natürlich wäre eine Öffnungsquote von 30% beispielsweise für Privattheater ohne weitere Unterstützung auch eher ein Schritt in die Insolvenz. Also hier greifen dann auch die Differenzierungen der jeweiligen Branchen, aber das ist ja auch nicht das Ziel des Papiers, sondern das Ziel ist eben nochmal aufzulisten, von welchen empirischen, objektiven Gegebenheiten wir ausgehen können und dass wir glauben, dass man jetzt auch den Mut haben kann, diesen Weg schrittweise zu gehen.
Sie sind, Herr Grosmontant, ja im Gespräch mit Theaterdirektoren und Direktorinnen, mit den Belegschaften. Haben Sie durchgespielt, was passiert, wenn die Politik das Papier jetzt zwar freundlich aufnimmt, es ist ja nur eine Handlungsempfehlung, und im Verlauf des Frühlings dann trotzdem nichts bewegt wird?
Ja, was heißt durchgespielt? Also wir sind ja in der Situation, dass eigentlich nichts passiert. Mittlerweile schon 4 Monate lang, wahrscheinlich noch einen weiteren Monat. Wie sich die Sache entwickelt, können wir ja nicht sagen, aber das Virus ist kompliziert, aber die Demokratie ist halt auch kompliziert. Und dazu gehört, dass wir ja auch eine Aushandlung in der Gesellschaft darüber treffen müssen, welchen Weg wir gemeinsam gehen. Und das ist unsere Aufgabe als Verbände, auch als Akteure hier, die Interessen zu artikulieren, aber auch gleichzeitig auf dem Boden von Tatsachen Wege aufzuzeigen. Also wir plädieren einfach für eine kreativere, für eine differenziertere Vorgehensweise. Die reine Schockstarre und das Konzentrieren auf diese Inzidenzzahl ist zwar sozusagen aus der Ängstlichkeit und auch aus der Angst verständlich, weil natürlich haben auch wir Angst vor der nächsten Welle und vor irgendeiner Mutation, die sich dann fortsetzt. Allerdings muss man auch im Auge haben, dass eben die Kollateralschäden für die Gesellschaft zunehmen. Und zwar nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch in der Gesellschaft, also Kinder und Jugendliche, Bildungsteilhabe, die ganzen öffentlichen Räume ist weg, der Sport ist weg. Das wird Probleme erzeugen, die man nicht so einfach wegdiskutieren kann. Und die Dinge müssen immer wieder neu in ein Verhältnis gebracht werden.
Also über einen Zeitplan der Umsetzung muss ja eigentlich sehr bald diskutiert werden. Wann hoffen Sie, kann das mit dem Bund und den Ländern geschehen?
Na, die nächste Chance bietet sich ja Anfang März. Da sitzen ja die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder wieder mit der Kanzlerin zusammen. Und die Kanzlerin hat ja heute über die Medien auch schon erklärt, dass sie sich vorstellen kann, bei bestimmten Punkten in Öffnungskonzepte rauszugehen. Die Politik oder die MPK hat ja auch den Kulturministern übrigens schon im November des letzten Jahres in das Pflichtenheft geschrieben, dass sie die Aufgabe haben, einen Stufenplan zu entwickeln. Den haben wir mittlerweile. Der geht von 3 Stufen aus. Und es ist jetzt die Aufgabe, eben sich mit diesen Vorschlägen auseinanderzusetzen und das eben für die entsprechenden Bundesländer dann auch runterzubrechen.
Marc Grosmontant ist der geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Mit ihm habe ich über das jüngste Konzept für die Wiederaufnahme von Kulturveranstaltungen, auch Sportveranstaltungen, nach dem Lockdown gesprochen. Ihnen, Herr Grosmontant, einen guten Abend.
Danke Ihnen.
Mit der Umbenennung von Straßen tun sich Kommunen egal wo schwer. Die Argumente mögen noch so gut sein, leicht bildet sich keine Mehrheit für einen solchen Schritt. Die Gruppe Decolonize Erfurt und die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland fordern seit bald einem Jahr, dass das Nettelbeck-Ufer in Erfurt einen neuen Namen bekommt. Entschieden ist noch nichts. Die Stadt hat 3 ExpertInnen eingeladen, die im Abstand von einer Woche gehört werden. Henry Bernhard berichtet von der heutigen Auftaktveranstaltung, bei der der Leiter der Gedenkstätte KZ Buchenwald seine Haltung erklärte.
Wie umgehen mit einem Straßennamen, den man heute nie und nimmer mehr vergeben würde? Die Initiativen Schwarze Menschen in Deutschland und Decolonize Erfurt fordern seit einem guten Jahr, das Nettelbeck-Ufer in Erfurt umzubenennen. Denn an Joachim Nettelbeck sei schlichtweg nichts Positives gewesen, meint Urs Lindner, der Sprecher von Decolonize Erfurt.
Nettelbeck war Obersteuermann auf niederländischen Versklavungsschiffen und hat dann eben vor Ort den Versklavungshandel organisiert.
Später hat Nettelbeck versucht, preußische Könige davon zu überzeugen, dass Deutschland Kolonien brauche. Nach diesem Joachim Nettelbeck sind in Deutschland diverse Straßen und Plätze benannt, auch das Nettelbeck-Ufer in Erfurt. Der Stadtrat wird, wenn der gemeinsame Antrag mehrerer Fraktionen durchkommt, eine Art runden Tisch zu der Frage einrichten, ob die Straße stattdessen den Namen von Gerd Schramm tragen sollte. Schramm war ein schwarzer Deutscher, der 1928 eben am Nettelbeck-Ufer geboren wurde und wegen seiner Hautfarbe ins KZ Buchenwald kam. Der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein zeigte sich im November 2020 gegenüber Deutschlandfunk Kultur skeptisch gegenüber einer Umbenennung.
Wenn wir alle historischen Personen nach unserem heutigen moralischen Kompass beurteilen, wage ich mal die steile These, dass wir 80-90% aller Straßennamen neu finden müssten. Also ich denke, man muss aufpassen bei so einer Debatte. Also wir müssen die Person nach immer in ihren historischen Kontext sehen. Und sie waren alle Kinder ihrer Zeit.
Dem widerspricht die Colonize Erfurt. Urs Lindner erklärt in einem Online-Forum Bewertungsmaßstäbe für historische Personen, dass in Erfurt vor nicht allzu langer Zeit strengere Maßstäbe an Straßennamen angelegt wurden.
Der Erfurter Stadtrat hat 1991 das Kriterium eingeführt, dass Namensgeberinnen von Straßen aus heutiger Sicht positive Leistungen aufweisen müssen.
Zu Gast im Online-Forum war Jens-Christian Wagner, der Direktor der Buchenwald-Stiftung. Er gab Lindner recht. Die rein historische Perspektive genüge nicht, um Maßstäbe dafür zu gewinnen, wen wir mit einem Straßennamen ehren und wen nicht. Die Person müsse immer auch aus dem Heute betrachtet werden.
Straßennamen sind ein Hinweis auf Geschichtsbilder im negativen Sinne, im positiven Sinne hoffentlich auf Geschichtsbewusstsein. Straßenbenennungen zeigen, wie unsere Gesellschaft ihre Sicht auf die Geschichte und damit aber auch ihre Sicht auf die Gegenwart aushandelt.
Dabei wehrt sich Wagner gegen eine allzu enge und moralisierende Sicht auf historische Persönlichkeiten und sieht Straßennamen, Denkmale, Repräsentationsbauten auch als Zeugnisse der Vergangenheit, mit denen wir uns auseinandersetzen könnten und müssten.
Wenn wir Bilderstürmerei, wenn wir Denkmalstürzerei betreiben würden, wäre das meines Erachtens ahistorisch, weil es überhaupt keinen Sinn machen kann, Geschichte einfach auszuradieren. Auch wenn es Geschichte ist, von der wir wünschen würden, sie hätte niemals stattgefunden. Und ich würde die rote Linie sehr, sehr weit ziehen, die wir aber definieren müssen.
Über weite Teile verlief das Gespräch zwischen Jens-Christian Wagner und Urs Lindner in mitunter ermüdender Eintracht. Man habe die dreiteilige Veranstaltungsreihe angesetzt, um dem Erfurter Oberbürgermeister mit Expertenmeinungen entgegenzutreten, so Lindner auf Nachfrage. Andere Sichtweisen würde man sich später noch dazu holen. Interessant wurde es, als es um andere historische Figuren ging, um die Antisemiten Martin Luther und Richard Wagner etwa, um den Wehrmachtsoffizier Klaus Graf Schenk von Stauffenberg oder um den Stalinisten Ernst Thälmann, nach denen ebenfalls Straßen in Erfurt benannt sind. Die Frage, welche ihrer Qualitäten den Ausschlag für oder gegen eine Würdigung gebe, müsse jeder Generation aufs Neue aushandeln, so Wagner.
Wir müssen beide Waagschalen füllen und dann am Ende sehen, in welche Richtung sich die Waage senkt. Ob Verstöße gegen Menschenrechte, undemokratisches Verhalten, Beteiligung an Verbrechen so schwerwiegend sind, dass positive Verdienste im Grunde zwar in die Waagschale geworfen werden können, aber nicht mehr gezielt werden können, einfach weil das Verbrechen zu sehr überwiegt.
In der Frage um Identitäten, die der Anwohner und die derer, die den Namen Nettelbeck tilgen wollen, plädierte Wagner schließlich für Gelassenheit.
Ich würde uns allen eher so eine Art identitätsideologische Abrüstung empfehlen.
In der konkreten Frage der Umbenennung aber urteilt er eindeutig.
Da Nettelbeck, wie ich finde, außerordentlich negativ beurteilt werden muss in seiner Lebensleistung, in Anführungsstrichen, und Gerd Schramm nun ausgerechnet am Nettelbeck-Ufer geboren wurde, halte ich es für die einzig richtige Entscheidung, tatsächlich die Straße umzubenennen und nach Gerd Schramm zu benennen.
Das alte Straßenschild könne man ja hängen lassen, durchstreichen und mit einer Erklärung versehen.
So, das wäre mir am liebsten, ehrlich gesagt, weil das ins Auge fällt. Da merkt jeder sofort, oh, da ist irgendwas. Da haben die was umbenannt. Das wird doch einen Grund haben. Informiere ich mich mal.
So könnte es gehen. Henry Bernhard berichtete über die erste von drei Veranstaltungen, die helfen sollen, die Frage der Umbenennung des Nettelbeck-Ufers in Erfurt zu entscheiden. Und nun ist Hans von Trotha am Zug. Er hat sich die Feuilletons vom 23. Februar vorgenommen.
Wir mögen jetzt überrascht und verschreckt sein angesichts der Differenzen, die Corona als gesellschaftliches Phänomen sichtbar macht, schreibt Isolde Karim in ihrer Taz-Kolumne. Tatsächlich aber gibt es eine Entwicklung, die schon lange vor der Pandemie nicht nur die Aufklärung in Frage gestellt hat, sondern vor allem den Gedanken einer gemeinsamen Basis, meint sie. Rationalität als allen gemeinsame Basis war immer eine Fiktion. Aber es war die Fiktion, die für eine demokratische bürgerliche Gesellschaft notwendig war. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte aber geht in eine andere Richtung. Wir haben Gesellschaften, die nicht einmal mehr die Fiktion eines solchen gemeinsamen Bodens haben oder brauchen. Was, so die Autorin, bei normalem Betrieb ein Stück weit funktionieren mag, aber In Pandemiezeiten ist das gänzlich unbrauchbar, denn da braucht es alle Arten von Gemeinsamkeit und alle Arten von Rationalität, deren man habhaft werden kann. Wissenschaftliche, gesellschaftliche, politische. Und es zeigt sich, dass dieses Reservoir ziemlich erschöpft ist. Weder Rationalität noch Gemeinsamkeit sind ausreichend vorhanden, bilanziert Isolde Karim. Wollte man sich spaßeshalber auf eine architektonische Form einigen, die das Gegenteil von Rationalität und Gemeinsamkeit verkörpert, könnte das die Villa sein, viel Raum für wenige Bewohner. In der Süddeutschen spürt Gerhard Matzig dem Unterschied zwischen Zaren, Autokraten und Bausparern nach, alles potenzielle Villenbauherren. Der liegt lediglich in der Größe. Um diese seine Beobachtung zu untermauern, beruft sich Matzig einerseits auf den Villenarchitekten Paul Kahlfeld, Zitat, wenn Sie die Villa schon von der Straße sehen können, ist es keine, und andererseits auf Mick Dundee, Hauptfigur des Films Crocodile Dundee, der angesichts der Bedrohung durch einen Ganoven mit einem Messer ein größeres Messer zückt und sagt, das ist doch kein Messer, das ist ein Messer. So funktioniert, glaubt man Gerhard Matzig, Villen, ja überhaupt private Wohnhausarchitektur, ganz ohne Anton Hofreiter-Faktor. Das ist doch kein Haus, das ist ein Haus. Oft, beobachtet Matzig, steht man vor Häusern und fragt sich, den Fluchtinstinkt niederringend, wie das passieren konnte. Oft auch ist die Erklärung diese, das ist doch kein Balkon, das ist ein Balkon. Man kann an dieser Stelle alles Mögliche einsetzen, Garage, Terrasse, Kamin, Schornstein, Badezimmer, Küche, ganz egal, das XL-Moment parodiert das Leben. Matzigs eigentliches Thema ist, Sie ahnen es längst, Wladimir Putin und sein Palast, jene, Zitat Gerhard Matzig, Mischung aus Versailles für Arme und Dubai für Fastreiche, die auf YouTube Karriere gemacht hat. Was den Autor Matzig immerhin zu dem selbstkritischen Kommentar verleitet, das ist doch keine Einleitung, das ist eine Einleitung. Wobei wir, das ist doch keine Überleitung, das ist eine Überleitung, noch einmal zur Pandemie zurückkehren, die den Fans von Mary Shelley die erste ungekürzte Ausgabe eines Romans beschert, in dem die Schöpferin des literarischen Mythos Frankenstein als einem der ersten künstlichen Menschen der Literatur die letzten Exemplare von dessen natürlich gezeugten Artgenossen auf und naturgemäß, sonst wären es ja nicht die letzten, auch abtreten lässt. Verney oder Der letzte Mensch von 1824 fasst Hubert Spiegel, der ihn in der FAZ feinfühlig rezensiert, so zusammen. Auf Seite 372 von Shelleys drittem Roman sind noch etwa 1000 Londoner übrig. Alle anderen, Männer, Frauen, Kinder, hatte die Autorin im Verlauf ihres Buchs sterben lassen. Hubert Spiegel kommentiert, offenbar las man dergleichen damals nicht gern. Das Buch über eine weltweite Pandemie, der nach und nach die gesamte Menschheit zum Opfer fiel, den letzten 1000 Londonern sollte es nicht besser ergehen, wurde Shelleys größter Misserfolg. Die Rezensionen waren niederschmetternd und der Leserzuspruch so gering, dass Verney oder Der letzte Mensch mehr als ein Jahrhundert lang nicht wieder aufgelegt wurde. Und erst jetzt erscheint das Buch ungekürzt auf Deutsch. Eine Buchpremiere gewissermaßen nach beinahe 200 Jahren, wie Hubert Spiegel bemerkt. Warum gerade jetzt? Das erscheint an diesem Feuilletontag nicht schwer zu dechiffrieren. Das Buch hat für unsere Gegenwart die Botschaft bereit, das ist doch keine Pandemie, das ist eine Pandemie. Wenigstens nicht umgekehrt.
Und das war Hans von Trotha. Ich bin Sigrid Brinkmann und verabschiede mich in die Nacht zur Musik von Gregorio Sanchez, der sagt, Musica allegra, manon troppo. Das ist mein Ding.